Wir sind Clara
und Matthias,
beides ErlebnispädagogInnen bei Aventerra, und wir machen den Podcast Mehr als Lagerfeuer.
Wir behandeln innerhalb des Podcasts Themen wie Haltung, Wirkung, Theorie, aber auch Praxis und vor allem auch verschiedenste Methoden und Reflexion. Alles, was Erlebnispädagogik wirksam macht.
Seid gespannt auf die heutige Folge.
Kann ich eigentlich als Erlebnispädagogin auch davon leben? Ist ja ganz häufig so ein bisschen die Frage, die wir ja immer wieder gestellt bekommen. Gerade wenn ich Interessenten habe, die sich bei mir informieren wollen über eine erlebnispädagogische Weiterbildung, da taucht ja irgendwann ja die Frage auf, wenn ich jetzt so viel Geld investiere, welche beruflichen Chancen habe ich denn eigentlich hinterher mit diesem Abschluss?
Ja, ist ja auch eine sehr berechtigte Frage.
Voll. Weil am Ende, wenn ich eine hochwertige Ausbildung ja genießen möchte, dann führt, glaube ich, auch kein Weg dran vorbei. Zum einen natürlich die Kosten, die so eine Weiterbildung mit sich bringen, zu investieren. Und ich glaube, wir sind uns ja alle in der Zwischenzeit einig, das, was man in so einer erlebnispädagogischen Weiterbildung ja bekommt, das ist halt eine Basisausbildung, eine gute Basisausbildung, weil das einem ja auch den oder die Übersicht gibt, was kann ich eigentlich mit Erlebnispädagogik bewegen, was gibt es für erlebnispädagogische Methoden, wie kann ich als Erlebnispädagogin oder Erlebnispädagoge am Ende mit Gruppen wirksam sein, und danach beginnt ja eine Weiterbildung oder nächste Weiterbildungsschritte, sich zu spezialisieren, und das ist ja am Ende wieder mit Zeit und Kosten verbunden und natürlich auch mit Materialanschaffungen und so weiter.
Zumindest wenn man es ja hauptberuflich machen möchte, wenn man es in Anführungsstrichen nur als Methode nutzt, in ihrem jetzigen Berufsalltag, dann braucht man nicht zwingend weitere Schritte, sondern dann reicht vielleicht auch eine Basisqualifikation.
Ja, ich glaube, das hat tatsächlich am Ende ja was damit zu tun, wohin möchte ich mich spezialisieren, und wenn ich es alleine als ein Add-on für meinen pädagogischen Baukasten haben möchte und dann wahrscheinlich auch viel in diesen Kommunikations-, Interaktions-Settings drin bleibe, dann nehme ich sicherlich ganz, ganz viel aus den Grundausbildungen mit, und dann braucht es vielleicht auch erstmal gar nicht so viel weiteres Wissen, aber natürlich gibt es ja auch da weitere Tool-Workshops und so weiter, und sicherlich, wie du sagst, wird es mein Beruf. Und das ist ja irgendwie auch nochmal was ganz anderes. So als Beruf mache ich das jetzt nicht jeden Tag, aber es ist schon eigentlich ein ganz, ganz großer Anteil, tatsächlich erlebnispädagogisch zu arbeiten und nicht die Methode im normalen pädagogischen Kontext.
Aber du bist ja jetzt auch quasi hauptberuflich Erlebnispädagoge, wenn man das so nennen kann. Was machst du denn so den ganzen Tag?
Boah, ich würde, glaube ich, eher sagen, ich war hauptberuflich Erlebnispädagoge, weil in der Zwischenzeit verbringe ich natürlich schon auch echt viel Zeit im Büro und durch die Geschäftsführung auch mit ganz anderen Themen. Aber wenn ich natürlich jetzt nochmal so ein paar Jahre zurückgehe, wo ich schon auch einen Großteil meiner Arbeitszeit ja auch draußen verbracht habe, mit Gruppen verbracht habe und natürlich in erlebnispädagogischen Settings, dann passt das schon ganz gut und da kann ich mich auch noch ganz gut reinfühlen. Was ich da gemacht habe, ich habe schon hauptsächlich einfach Klassen begleitet. Ich würde schon sagen, dass das schon auch für mich damals ein total guter Einstieg war. Und dadurch, dass wir das ja im Donautal gemacht haben und natürlich dieses Thema Klettern und Kanu ein großes oder auch ja doch mit zu dem Angebot dazugehört hat, war für mich zumindest damals so der nächste Step zu sagen, also ich muss auf dem Wasser fit werden. Und zwar halt so fit, dass ich mich während der Aktivität mit den Gruppen einfach nicht mehr auf mein eigenes Paddeln fokussieren oder konzentrieren muss, sondern dass das automatisiert ist und ich wirklich auch ein ganz, ganz großer Teil meiner Aufmerksamkeit, meiner Energie natürlich in das Begleiten der Gruppen investieren kann. Und dasselbe ja im Endeffekt beim Klettern auch. Und ich hatte den Vorteil zu meiner Zeit, ich kam aus dem Klettersport. Ich hatte schon eine Trainer-C-Lizenz. Und beim Kanufahren habe ich das aber am Ende über Weiterqualifikationen gemacht und mir ermöglicht am Ende, dass ich halt es auch wirklich für mich als Beruf ausüben konnte, weil ich war ja immer wieder ja auch an unterschiedlichsten Orten. Und ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied, weil wenn ich es nur so nebenher mache, dann ist es zumindest bei einem Großteil ja auch unserer freien Trainerinnen und Trainer so, dann sind die ja eher auf weniger Flüsse aktiv. Also viel auf der Donau, viel am Neckar. Wenn ich das beruflich mache, dann erweitert sich mein Spektrum. Und auf einmal bin ich ja nicht nur auf der Donau und am Neckar, sondern ich bin dann an der Moldau, ich bin an der Luh, ich bin vielleicht auch am Rhein oder Ähnliches. Und dann habe ich auch nicht immer die Chance, im Vorfeld ja dorthin zu fahren und mir einen Fluss auch anzuschauen, sondern ich brauche viel mehr Erfahrung, ich brauche viel mehr Routine auch im Lesen von Flussführen, im Auswerten vielleicht auch von Google Map oder Maps Bilder von irgendwelchen anderen Kartenmaterialien und so weiter. Und das ist halt auch ein Teil, wo ich sage, wenn ich Erlebnispädagoge als Beruf so voll und ganz machen möchte, dann gehören halt diese Kompetenzen am Ende mit dazu.
Das hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen zum Thema Qualifikationen. Was ist da ja letztendlich auch wichtig und so weiter. Warst du denn dann täglich draußen mit Klassen oder gab es da auch noch andere Anteile irgendwie, der ja irgendwie auch mit Teil des Berufsbilds Erlebnispädagogin ist oder mit Teil des Berufes ja irgendwie letztendlich auch?
Naja, es gab schon Wochen, da war ich schon auch jeden Tag unterwegs. Das bringt so ein bisschen auch diese Thematik Saisongeschäft mit sich. Und ich glaube, dass es auch vielen Solo-Selbstständigen nach wie vor so geht. Mir ging es viele Jahre so. Ich hatte halt diese klassische Saison von April bis Ende Oktober und in der Zeit, außerhalb von Schulferien, außerhalb von Wochenenden, war ich unterwegs, weil da habe ich mein Geld mitverdient. Und damit konnte ich halt auch diese Winterzeit eben dafür nutzen, selber Energie zu tanken, unterwegs zu sein oder eben mich halt auch weiterzubilden, selber paddeln zu gehen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich erinnere mich noch an ganz viele Situationen, wo wir dann mit einem befreundeten Anbieter ja im Schnee bei Eiseskälte paddeln war, weil das für uns so die einzigste Möglichkeit war, auch selber mal wieder für uns aktiv zu sein. Und klar, wir waren gut eingepackt und alles. Wir standen aber dann doch das eine oder andere Mal am Ufer und haben gesagt, eigentlich wäre es halt auch mal geil, bei so richtig tollem Wetter für uns paddeln zu können. Ist aber halt meistens dann genau so gewesen, dass wir halt zu dem Zeitpunkt mit Gruppen unterwegs waren. Und von daher finde ich schon auch, wenn ich das als Beruf mache, dann muss ich auch mich immer wieder selber trainieren. Ich muss einfach auch immer wieder schauen, dass ich, egal in welchen Methoden, so meine Souveränität behalte oder auch weiter ausbaue und dass ich mich natürlich auch immer wieder mit neuen Konzepten beschäftige. Also immer wieder auch schaue, was braucht es denn gerade, wie sind die Entwicklungen von meinen Kunden und Kundinnen und so weiter. Und das hast du halt jetzt im Teilzeitbereich, finde ich, nicht ganz so stark, weil da kannst du dich einfach auch anderen Anbietern andocken und dann hast du einen Großteil dessen, was ja zum Beruf Erlebnispädagoge, Erlebnispädagogin dazugehört, nämlich diesen ganzen organisatorischen Anteil, diese ganze Akquise, diese ganze Materialpflege, PSA-Prüfung und solche Sachen, die hast du in aller Regel nicht. Also keine unserer freien Trainerinnen und Trainer macht bei uns eine PSA-Prüfung oder macht Akquise und schaut, dass wir einfach neue Projekte oder Kunden bekommen, die uns im nächsten Jahr begleiten. Und das ist schon der Unterschied. Und deswegen war ich eben nicht nur draußen, sondern ich habe dann schon auch in der Off-Season auch viel Zeit im Büro verbracht. Und natürlich, und ich glaube, das ist so bei jedem von uns Solo-Selbstständigen, oder zumindest bei mir war es zu der Zeit so, dieses Thema Buchhaltung, was wie so ein Geist oder so, oder so ein Schreckgespenst immer mit dabei ist, weil die wenigsten kommen ja aus so einem BWL-Hintergrund. Also wir haben ja irgendwie so unsere Leidenschaft ja zum Beruf gemacht, so boah, geil draußen sein und mit Gruppen unterwegs sein und Natur und Sport und Outdoor. Und jetzt kommt halt auf einmal auch dieses Buchhalterische mit dazu, mit Steuer und all dem möglichen Zeugs, was ja damit dazugehört, das finde ich, verändert sich schon, wenn du es als Beruf siehst. Oder machst, nicht nur siehst.
Und wie war deine Schwelle? Also wann hast du diese Schwelle von ja solo selbstständig oder Teilzeit oder so überschritten? Oder wie, wir hatten ja so ein bisschen auch mal über deine Lebensgeschichte gesprochen. Wo hast du diese überschritten? Mit der Übernahme von Horizonte?
Ja, nicht ganz. Eigentlich war es ein Prozess. Und das ist sicherlich auch das, was viele unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung auch machen. Du investierst die Zeit, du investierst das Geld so in diese Qualifikation. Und nachdem du dann auch diesen Abschluss erreicht hast und dich dann auch Erlebnispädagogin oder Erlebnispädagogik nennen darfst, beginnt so dieses erste Reintasten in die Arbeitswelt. Und ganz häufig passiert es eben nebenher. Ich nutze einen Teil meiner Zeit, ich reduziere vielleicht auch eine Festanstellung und erprobe mich selber so in dem echten Tun mit Kunden und Kundinnen, weil in der Ausbildung oder in der Weiterbildung bist du halt hauptsächlich in deiner Peer-Gruppe aktiv und nicht immer direkt mit Teilnehmenden. Und so war es bei mir auch und das hat sich entwickelt. Und somit habe ich halt von 70% reduziert auf 50%, irgendwann nur noch auf 35% und dann 2016 war das, glaube ich, habe ich dann auch wirklich diesen Schritt gewagt und gesagt, okay, für mich ist es jetzt der passende Moment, auch nichts anderes mehr zu machen, wie nur noch Erlebnispädagoge zu sein und damit auch wirklich meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und es geht, also vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler, das funktioniert, hat natürlich nicht sofort funktioniert, sondern nach dem Motto, ich habe nach den ersten 1, 2, 3, 4 Jahren dann auch so diesen richtigen Erfolg gespürt mit allem, was dazugehört, aber es hat sich halt so entwickelt. Und ich bin immer dran geblieben und vor allem habe ich halt auch immer geschaut, dass ich mich gut vernetze, auch mit anderen, die in diesem Bereich tätig sind. Das war sicherlich schon auch ein großes Pfund, dass wir hier so ein kleines Netzwerk aufgebaut haben von Solo-Selbstständigen, die sich dann auch gegenseitig supportet haben, weil, und da kommen wir wieder so ein bisschen auf dieses Thema Kosten und Professionalität, ich brauche halt auch ein gewisses Equipment. Und gerade am Anfang ist das mit einer riesen Investition verbunden. Jetzt war zum Beispiel für mich klar, ich brauche keine Kanus, wenn ich in meinem Netzwerk einen habe, der hat Kanus. Dafür kann ich vielleicht Klettermaterial bieten. Und der dritte, der hat Floßbau-Equipment. Und das war für uns damals schon auch ein ganz, ganz wichtiges Element, dass wir uns da gut supporten konnten. Auch mit, ich habe da eine Veranstaltung, ich brauche jemand, der mit mir das gemeinsam macht und auch da auf die personellen Ressourcen drauf zurückzugreifen. Und so bin ich gewachsen, so sind wir am Ende ja auch immer gewachsen. Und damit war es auch möglich oder ist nach wie vor möglich, davon zu leben.
Ja, voll krass. Das sind jetzt übrigens fast 10 Jahre oder ziemlich genau jetzt 2026, 10 Jahre, seitdem du,
Ach so.
Seitdem du komplett selbstständig bist damit. Ich habe schon gezweifelt an meinen Rechenkünsten.
Ja, ich war ein bisschen voreilig, weil wenn es so ist, gegründet, meine Selbstständigkeit oder Teilselbstständigkeit war 2006. Deswegen dachte ich gerade, eigentlich sind es ja schon 20 Jahre.
Ja, aber ja. Seit 2016, wie du das gerade gesagt hast, bist du quasi voll selbstständig, oder? Bist du voll mit drin? Was waren denn so die größten Herausforderungen? Also du hattest ja schon gesagt, am Anfang die finanziellen Ressourcen oder die Anschaffungskosten. Aber was war noch so, wo du sagst, boah, pff, als Vollselbstständiger das machen zu müssen oder da mit drin zu sein oder irgendwie auch die Belastungen, die damit einhergehen?
Na, sicherlich halt auch das Positionieren am Markt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass es keine anderen Erlebnispädagogen oder Pädagoginnen gibt und sich da auch irgendwo so seine Positionierung zu erarbeiten, also auch zu schauen, mit welchem Angebot will ich denn da sein und wie schaffe ich das, dass Kunden auch immer wieder auf mich zurückkommen und das auch schätzen, was ich ihnen auch an Möglichkeiten gebe und das Ganze aber auch zu Konditionen, mit denen ich nachher leben kann, weil klar, ich kann natürlich auch eine erlebnispädagogische Aktivität für 2 Euro pro Schüler anbieten. Und dann freue ich mich am Ende, wenn ich an so einem Vormittag 50 Euro verdient habe oder 500 Euro. Hört sich erstmal schön an und als Nebenverdienst vielleicht auch ganz interessant. Wenn ich aber davon leben muss, und das war sicherlich eine große Challenge da dabei, dann muss ich anfangen, ehrlich zu rechnen. Und das ist nicht schön. So, das kennt, glaube ich, jeder von uns, wenn er seine Lohnabrechnung anschaut und da steht ganz oben irgendwie ein richtig toller Betrag und dann kommen ganz, ganz viele Zahlen und da ist meistens so ein Minus davor und am Ende steht eine Summe da, wo du dir halt dann denkst, wow, da ist schon eine ganz schöne Differenz da. Und die siehst du ja als Selbstständiger erstmal nicht, weil du ja keinen Lohnzettel bekommst in der Art und Weise, sondern du musst unfassbar diszipliniert sein. A, in der Berechnung und auch wirklich sagen, hey, ich muss irgendwann diese Krankenkassenbeiträge abführen. Ich werde auch irgendwann mein Einkommen versteuern müssen. Ich muss mich natürlich auch mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen, egal ob jetzt die staatliche Rentenkasse oder irgendwas Privates, aber ich muss was tun, außer ich habe andere Möglichkeiten, keine Ahnung. Und ich muss dann auch so diszipliniert sein, am Ende dieses tolle Geld, diese Summe, die ja erstmal da ist, eben halt dann auch zurückzulegen und auch wirklich zu sagen, und ich muss 50% dessen auch weglegen. Und das ist natürlich was, wo man sich, wenn ich es als Beruf mache, natürlich ganz anders auseinandersetzen muss. Und dementsprechend muss ich ja auch an den Kunden mit einem ganz anderen Angebot rantreten. Also zumindest mal mit einer ganz anderen Höhe. Und auf einmal kann dieses Programm halt nicht mehr 200 € oder 300 € kosten, sondern am Ende muss es dann halt 800, 900, 1500 kosten, sodass am Ende ja nicht nur meine Kosten gedeckt sind, sondern auch alle Abzüge, die ich dann noch tätigen muss und unter Umständen ja vielleicht auch noch eine Partnerin oder ein Partner, der mit mir diese Veranstaltung ja zusammen macht. Und die hat ja genauso diese Themen, dass die eben auch einen Teil ihrer Einnahmen am Ende ja auch wieder weitergeben muss. Das war sicherlich so eines der größten Herausforderungen oder so der auch vielleicht der schmerzhaftesten Erfahrungen, dass sich das schon gravierend verändert. Und wenn man erfolgreich ist, dann geht es ja noch weiter, weil irgendwann fällt man aus dieser sogenannten Kleinunternehmerregelung raus und auf einmal kommt dann noch 19% Umsatzsteuer dazu. So, das, was wir in unserem Alltag ja vielleicht gar nicht mehr so wirklich stark wahrnehmen, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendeinen Einkauf tätigen, ja 19% Mehrwertsteuer ja mitbezahlen, das wird dir dann auf einmal schon auch schlagartig bewusst, wenn dann so von dem Ganzen, dieser schönen Summe, erstmal pauschal 20% weggehen. Also 19%, aber lässt sich immer leichter rechnen mit 20. So, zack, ein Fünftel weg.
Ja, kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Wie ist denn so deine Idee gewesen von dem Berufsbild oder wie hast du dir das so ein bisschen vorgestellt? Wie war so deine Vision und wie war dann letztendlich so die Realität?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so die konkrete Vision hatte. Bei mir war es eher so, dass sich das halt entwickelt hat. Für mich war klar, ich hab Lust drauf, so damit mein Geld zu verdienen, aber ich hatte jetzt nicht so diese Vision, dass ich in 10 Jahren ein Unternehmen mit 8 Mitarbeitenden habe, sondern für mich war erstmal wichtig, ich habe Lust, was zu tun, was mir wirklich Spaß macht und was mich am Ende aber auch erfüllt. Das waren schon meine 2 stärksten Motivationen. Es muss mich tragen und es muss mich am Ende auch vom Sinn her erfüllen. Und das hat mich am Ende immer angespornt, auch immer wieder weiterzumachen, neue Sachen auszuprobieren. Und es war schon viele Jahre so, dass, und ich glaube, das gehört auch ein Stück weit dazu, immer wieder auch was auszuprobieren, so seinen Weg auch zu finden, auch vielleicht seine Angebotsnische zu finden. Und das habe ich schon viele Jahre gemacht. Und ich glaube, daraus ist dann schon am Ende auch ein gutes Bild entstanden, was für mich den Beruf des Erlebnispädagogen ausmacht.
Was macht er denn für dich aus?
Naja, für mich auf jeden Fall natürlich diese Breite. Also ich finde es schon auch schön, dass ich nicht nur in einer Richtung Spezialist bin, sondern dass ich einfach ein sehr, sehr breites Portfolio habe. Ich bin nirgends jetzt der absolute Experte drin, weil dazu müsste ich mich ja noch tiefer in jede einzelne Thematik reinarbeiten, aber ich bin auf jeden Fall so über die Jahre in vielen Gebieten einfach auch so erfahren, dass ich mich sehr, sehr gut darin bewegen kann. Und damit habe ich viel Abwechslung. Und das macht es für mich auf jeden Fall aus, so diese Breite. Für mich macht es aber auch aus, immer wieder auf dem aktuellen Stand der Entwicklung zu sein, weil wir uns immer wieder weiterentwickeln, weil es neue Standards gibt von Fachsportverbänden und so weiter. Und auch mein eigenes Level zu halten oder weiterzugehen. Also einfach mal wieder ein bisschen schwerer klettern, um dann nachher am Feld souveräner zu sein. Einfach mal wieder ein bisschen anspruchsvoller paddeln, um nachher auf dem Wasser in Situationen routinierter reagieren zu können. Das macht für mich schon am Ende auch diese Professionalität aus und natürlich auch die Häufigkeit. Wie oft war ich jetzt schon in einem bestimmten Gebiet mit einer bestimmten Methode unterwegs, mit einem bestimmten Gruppensetting auch und so weiter, weil das gibt mir am Ende natürlich ganz viel Expertise. Und ich glaube auch, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, das bringt mir natürlich auch einen Vorteil, wenn ich jetzt dich als Kundin für mich gewinnen möchte, weil ich kann ganz anders berichten. Ich kann ja viel mehr Emotionen reinbringen, weil wenn ich dir von irgendeinem Angebot erzähle, von einem Kanu-Angebot in Frankreich und ich war da jetzt schon ein paar Mal, dann werde ich dir das sicherlich mit einer ganz anderen Emotionalität rüberbringen. Ich werde dir vielleicht die ein oder andere kleine Anekdote auch dazu erzählen. Ich kann dir vor allem, und da sind wir, glaube ich, auch wieder so bei diesem professionelleren Blick, ich kann dir vor allem auch mehr der Wirkung erzählen. Dieses Warum. Warum eigentlich eine Kanutour auf dem Allier mit Übernachten auf den Kiesbänken, warum ist das eigentlich für die Entwicklung von jungen Menschen interessant? Wie kann aus dieser Erfahrung miteinander zu paddeln und vielleicht auch mal zu kentern dazu beitragen, dass es mir im schulischen Setting leichter fällt oder mir mehr Möglichkeiten gibt, auch vielleicht in herausfordernden Situationen für mich besser reagieren zu können. Und das ist sicherlich was, was mit dieser ganzen Professionalität, sprich eben auch Häufigkeit, sich schneller entwickelt.
Jetzt bist du ja auch im Vorstand vom Paritätischen und auch vom BE, also du bist sehr vernetzt und auch sehr engagiert, würde ich mal behaupten. Ihr sprecht ja sicherlich auch über Professionalität und über Professionalisierung der Erlebnispädagogik, der ErlebnispädagogInnen. Und jetzt würde mich voll interessieren, wo steht ihr denn da gerade oder was ist deine eigene Meinung über die ganzen Themen, über vielleicht auch Titel, die man erlangen kann, über Weiterbildung oder wie auch immer?
Ja, ich merke schon, du spielst auf den Titel Erlebnispädagogin BE oder Erlebnispädagoge BE an. Ja, wir beschäftigen uns natürlich viel damit. Das ist auch wichtig. Also zum einen steht da was total Gutes, was sich ja auch in einem langen, intensiven Prozess ja auch entwickelt hat. Der Titel, den man ja als, nennen wir es mal Berufsbezeichnung oder Berufstitel ja erlangen kannst, der zeigt auf jeden Fall, oder der macht zumindest eine Qualität, die man hat, sichtbar. Das, glaube ich, kann man so an der Stelle auch sagen. Für dich als Kundin kann ich deine Expertise einfach besser einschätzen, weil ich habe ein Dokument, ich habe einen Nachweis, der gewisse Vergleichbarkeit oder eine gewisse Einschätzung dir ja am Ende ermöglicht. Du siehst, ich habe eine gewisse Anzahl an Praxiserfahrung. Du siehst, ich habe eine zertifizierte Ausbildung genossen. Du siehst, ich habe mich in der Zwischenzeit weitergebildet. Das sind natürlich alles Merkmale, die in der Orientierung gut weiterhelfen. Und das ist wichtig, weil am Ende haben wir ja immer noch diese Thematik, dass sich ja auch jeder Erlebnispädagogin oder Erlebnispädagoge nennen kann. Und gleichzeitig entwickeln wir natürlich im Verband auch immer wieder das, was dahinter steckt, auch weiter. Das heißt jetzt nicht, dass wir jedes Jahr alles neu machen, aber in regelmäßigeren, manchmal auch unregelmäßigeren Abständen schauen wir uns immer wieder auch an, was steht denn da eigentlich? Was haben wir denn vor 3, 5 Jahren da auch formuliert und passt es eigentlich noch in die aktuelle Zeit? Weil wir erleben das ja an ganz vielen Stellen. Gesellschaft entwickelt sich weiter, Natursportarten entwickeln sich weiter, Sicherheitskonzepte entwickeln sich weiter, Haltungsfragen werden neu diskutiert und natürlich auch politische Strömungen und auch Themen wie Schutzkonzepte und so weiter. Also das spielt da schon immer mit eine Rolle und deswegen schauen wir da auch im Vorstand immer wieder auch drauf und überlegen uns, diskutieren manchmal auch kontrovers, was müssen wir anpassen. Manchmal müssen wir eine Kleinigkeit verändern und manchmal sind wir aber auch an dem Punkt, wo wir sagen, passt immer noch. Also das, was wir damals definiert haben, das hat immer noch Bestand, besteht kein Bedarf dran. Das ist schon das, was wir machen. Und natürlich unterhalten wir uns auch immer wieder über Ausbildungsstandards, also sprich, wie müssen Ausbildungen oder Weiterbildungen denn auch gestaltet sein, dass die am Ende auch den Vorgaben, den Qualitätsmerkmalen auch entsprechen. Und natürlich unterhalten wir uns auch immer darum, was macht denn so eine gute erlebnispädagogische Weiterbildung auch aus? So, und was tragen da natürlich auch die Personen dazu bei, die ja diese Ausbildung gestalten? Also gerade die ganzen Referenten und Dozenten, auch da immer mal wieder drauf zu schauen und zu gucken, sind denn Anforderungen, die wir für wichtig erachten, noch ausreichend, damit jemand auch nachher in dieser dozierenden Tätigkeit sich auch am Ende ja einbringen oder auch verwirklichen kann. Das ist schon auch immer wieder ein ganz wichtiger und wertvoller Prozess.
Was denkst du denn, was sind Kernkompetenzen, die man braucht oder erlangen sollte, um professioneller Erlebnispädagoge, professionelle Erlebnispädagogin sein zu können oder vielleicht auch hauptberuflich das zu machen oder irgendwas zu übernehmen oder was braucht man da? Oder vielleicht auch, was ist für dich Professionalisierung? Ich glaube, das sind zwei Fragen.
Also vor allem ist ein großes Thema.
Sorry.
Für mich gehört da tatsächlich immer dieses Thema der Haltung dazu. Ich glaube, das ist schon einfach eines unserer Kernkompetenzen, die wir als Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen haben sollten. Diese Klarheit über mich, diese Klarheit über mein Handeln, dieses Wissen, wie ich Menschen in ihrer Entwicklung begleiten kann, welche Möglichkeiten mir gegeben sind, wie andere Menschen reagieren, was andere Menschen brauchen, welche Einflüsse gibt es denn noch, was ist zu bedenken, was steckt hinter welchem Verhalten, was ist die tatsächliche Ursache, also all das sehe ich als eines der entscheidendsten oder wichtigsten Kompetenzen, an die Erlebnispädagoginnen und Pädagogen haben sollten. Weil ansonsten ist jede Methode, die ich anwende, auch ganz schnell einfach nur zur Freude und zum Spaß. Was ja grundsätzlich auch nicht unpassend ist. Aber damit bewege ich mich halt sehr oberflächlich. Und wenn ich wirklich, vor allem finde ich dann, wenn ich es für mich als Beruf mache, dann habe ich den Anspruch, dass ich auch diese tiefergehenden Prozesse mit begleite. Dass ich nicht nur eine Klassenfahrt mal mitmache oder ein Reiseprojekt, sondern dass ich tatsächlich vielleicht oder auch über einen längeren Zeitraum mit Gruppen arbeiten kann und dann auch tiefer eintauchen kann, weil ich durch eine stärkere Beziehung am Ende auch in diese tieferen Regionen auch eindringen kann, was ja auch viel mit Vertrauen und so weiter zu tun hat. Grundkompetenz für mich.
Und also mehr als Lagerfeuer, meinst du letztendlich?
Mehr als Lagerfeuer. Und dann ist für mich eine zweite ganz, ganz wichtige Kompetenz am Ende diese Kompetenz, die richtige Methode auszuwählen. Weil natürlich macht mir das Klettern super viel Freude. Und ich finde es eine mega starke Methode. Aber sie passt halt auch nicht zu jedem Thema. Sie passt nicht zu jedem Thema, was ich sichtbar machen möchte. Sie passt nicht zu jedem Ziel, was mir ein Kunde mitgibt oder ähnliches. Also das ist für mich schon auch eine große Kompetenz, die richtige Auswahl der Methode beziehungsweise die Modifikation von Methoden. Weil ich kann ja das Klettern auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise ja nutzen, um mit Gruppen oder Menschen zu arbeiten. Und das finde ich eine hohe Qualität, diese Methodenkompetenz zu haben, zu verstehen, was kann diese Methode, was kann ich damit machen und wie kann ich sie so verändern, dass sie nachher möglichst passgenau ist. Und dann erst kommt für mich so diese Souveränität in den Methoden. So, dass ich eben ein bestimmtes Level beim Paddeln habe, dass ich einfach eine gewisse Erfahrungsgrundlage habe beim Bogenschießen, dass ich weiß, wie verhalte ich mich in einer Höhle, welche Risikoabwägung muss ich machen, welches Sicherheitskonzept brauche ich und so weiter. Dann kommen so diese fachsportlichen oder fachspezifischen Punkte. Und das macht für mich tatsächlich am Ende auch so das professionelle Handeln aus oder vielleicht auch so diesen Berufserlebnis Pädagogen oder Pädagogin.
Ich träume ja selber davon, so ein bisschen noch irgendwann mal sowas zu entwickeln wie so eine Berufsausbildung oder so. Hast du denn irgendwie eine Vision, wie die Erlebnispädagogik sich irgendwie auch auf dem Markt strukturieren kann, um professionell wirksamer, vielleicht auch anerkannt zu werden, als es aktuell ist? Weil in meinem Umfeld wird es ganz oft beschrieben als, ja, spielen mit Kindern im Wald, so nach dem Motto. Aber es ist halt eben viel, viel mehr und viel, viel tiefgängiger. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es schon auch ein richtiger Beruf mit ganz schön viel Tiefe und ganz schön vielen Möglichkeiten. Aber wie kann man das noch voranbringen? Wie, vielleicht auch jetzt gar nichts Realistisches oder so, aber einfach so eine, was wäre deine Traumvorstellung davon?
Zum einen kann ich, glaube ich, auch glücklicherweise sagen, so diese Vorstellungen oder dieses Unprofessionelle ist aus meiner Beobachtung gar nicht mehr so stark. Also klar, gibt es immer noch und so weiter, aber ich glaube, wir haben in der Erlebnispädagogik in der Zwischenzeit schon auch eine sehr hohe Anerkennung und es gibt einfach auch viele, die sehr, sehr gute erlebnispädagogische Ausbildungen oder Weiterbildungen auch anbieten. Von daher glaube ich, haben wir da schon in den letzten Jahren auf jeden Fall eine sehr starke Veränderung zum Positiven hin auch entdeckt, bis hin zu, dass Erlebnispädagogik natürlich schon auch in Bildungsplänen verankert ist oder auch immer wieder, siehe so diese letzten großen Förderprojekte, die es ja auch so gab, wo es eben um sozial-emotionales Lernen geht, wo natürlich schon auch erlebnispädagogisches Handeln nicht nur ganz häufig eingesetzt worden ist, sondern schon auch darin verankert war und es auch völlig akzeptiert war oder vielleicht sogar als die bevorzugte Methode dargestellt worden ist. Von daher haben wir da in der Vergangenheit schon ganz, ganz viel erreicht und klar, wenn man jetzt so weiter denkt und sich überlegt, naja, ist es erstrebenswert, wie in anderen Berufsbildern so eine Ausbildungsform zu haben? Also wenn du irgendeine duale Ausbildung machst, dann bist du im Handwerksbetrieb, dann bist du in der Industrie, dann hast du über 3 Jahre alle 2 Wochen 2 Tage Berufsschule und solche Sachen. Ich finde den Gedanken schon mega charmant. Wirklich so dieses, wir sind Ausbildungsbetrieb so, wir haben junge Menschen in bestimmten Lehrjahren, die gewisse Erfahrungen dann mitkriegen, die sich in ganz regelmäßigen Abständen dann immer wieder auch mit theoretischen Inhalten beschäftigen und dann einen sehr hohen Praxisanteil haben. Auch in der echten Praxis am Ende wirklich dann auch nicht nur mit der eigenen Ausbildungsgruppe, sondern ja, mit echten Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen arbeiten, das kann ich mir schon total gut vorstellen. Also gar keine Frage, aber da kommt natürlich schon auch der Gedanke am Ende so, jetzt stell dir mal vor, wir würden jedes Jahr irgendwie 3, 4 Erlebnispädagoginnen, Erlebnispädagogen ausbilden, die so eine tolle Ausbildung genossen haben. Gibt es da am Ende auch den Markt nachher da dafür, dass die das auch wirklich als Beruf sofort weitermachen können? Und ich glaube, da muss sich noch ein bisschen was entwickeln. So, es gibt diese Stellen immer mehr, wo man erlebnispädagogisch wirken kann und wo es vielleicht sogar auch die erlebnispädagogische Stelle gibt. Jetzt das aber irgendwie flächendeckend oder dass das jetzt flächendeckend vorhanden ist, ich glaube, da fehlt noch einiges. Und das merken wir ja auch, klar. Fände ich toll, noch 2, 3 weitere Kolleginnen und Kollegen bei uns mit anzustellen, die dann wirklich Vollzeit auch in der Erlebnispädagogik aktiv sind. Aber am Ende habe ich noch nicht die kontinuierlichen Finanzierungsmodelle, die mir das ja auch in der Größe möglich machen. Das bedingt sich da einfach auch ein Stück weit miteinander. Ich glaube, die Bereitschaft ist da, der Bedarf ist definitiv da. So, es gibt immer mehr Stellen, wo man auch nahezu Vollzeit erlebnispädagogisch arbeiten kann. Aber ich glaube einfach noch viel zu wenig, um da wirklich auch flächendeckend Erlebnispädagogik in so einer Art und Weise anbieten zu können. Und, ganz witzig, eine kleine Geschichte zum Ende. Tatsächlich hatte ich jetzt vor kurzem, letzte Woche, einen Interessenten für unsere eigene erlebnispädagogische Weiterbildung und wir haben lange miteinander gesprochen und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch und in der Woche drauf schreibt er mir eine E-Mail und sagt, du Matze, ich habe da was gefunden, magst du da mal drüber schauen? Könnte das vielleicht für mich auch was Interessantes sein? Und dann habe ich es mir angeschaut und jetzt war das tatsächlich ein Fernstudium zu Umwelt- und Erlebnispädagogik. Und ich habe mir das durchgeschaut und ja, vom Umfang her, wenn ich mir das anschaue, sind es am Ende ähnlicher Stundenumfang, wie wir auch haben, aber es war kein einziger Praxisanteil dabei. Also es war kein einziges Mal, wir sitzen im Kanu oder wir sind bei schlechtem Wetter draußen oder wir spüren mal den Wald, den Felsen. Und alles, was ja da dazugehört, sondern alles war am Ende theoretisch. Gibt's auch so eine komplett theoretische Ausbildung, wo du dir wahrscheinlich deine Praxisanteile einfach selber irgendwie suchen musst, aber halt nicht so wie in einer dualen Ausbildung oder das, was wir und viele andere ja in der Erlebnispädagogik oder in diesem ganzen Aus- und Weiterbildungsbereich ja machen, wo wir sagen, man muss ja unsere Methoden erleben. Hier Hand, Herz und Hirn. Wie klappt denn das dann bei so einem Fernstudium, wenn nur Hirn? Also wo ist Herz und wo ist Hand? Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dieser Folge inspirieren, vielleicht auch neue Impulse geben und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Wenn ihr Anregungen oder Gedanken habt, dann schreibt uns in die Kommentare und wir freuen uns über jede Unterstützung mit einem Follow oder einer Bewertung.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.